Einen schönen Abend wünscht Ihnen Monika Fischer. Willkommen zu den Perspektiven am neuen Sendeplatz um 19 Uhr. In der Fastenzeit beschäftigen sich viele Menschen mit ihrer Ernährung, vor allem mit schlechten Gewohnheiten. Was wir essen, wirkt sich auch auf unser Gehirn aus, darauf, wie gut es funktioniert und wie lange es gesund bleibt. Wie halten wir unser Gehirn möglichst lange fit und gesund? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Neurowissenschaftlerin Manuela Macedonia seit vielen Jahren. Sie hat mehrere Bestseller zu diesem Thema geschrieben. In ihrem jüngsten Buch stellt sie uns Rezepte für ein gesundes Gehirn vor. Über diese Rezepte und darüber, welche Nahrungsmittel gut und welche schlecht für unser Gehirn sind, sprechen wir in dieser Sendung. Zuerst schauen wir uns an, wie Darm und Gehirn zusammenhängen. Da gibt es nämlich eine besondere Verbindung, die sogenannte Darm-Gehirn-Achse. Was versteht man darunter, Manuela Macedonia?
Wir haben im Darm spezielle Zellen, neuroendokrine Zellen. Die haben die Eigenschaften eigentlich von Neuronen. Das ist wahrscheinlich den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern unbekannt, dass Gehirnzellen im Darm sind. Und diese Gehirnzellen haben die Form und die Eigenschaften, die wir auch im Kopf finden. Das heißt, sie können bei Reiz sich vernetzen, also sie bilden Netzwerke, sie tauschen Informationen aus und sie schütten auch Botenstoffe aus. Und unsere Psyche, das heißt also, wie wir uns seelisch, sagen wir, fühlen, hängt davon ab, welche Botenstoffe im Darm ausgeschüttet werden, insbesondere Serotonin. Also eine gesunde Psyche hat mit einem gesunden Darm zu tun, denn wenn diese neuroendokrinen Zellen Serotonin ausschütten, sind wir auch in der Balance, ja, in der psychisch-seelischen Balance sozusagen. Wir schütten aber auch andere Substanzen aus, die zum Beispiel fürs Gedächtnis gut sind. Ja, also gutes Lernen erfolgt auch, wenn wir diese Milchsäurebakterien in ausreichender Anzahl haben, denn man produziert wiederum zum Beispiel Nervenwachstumsfaktoren. Und das Ganze, also Psyche und Kognition, das ist unsere Gehirnleistung, ja, also psychische Art und Kognition, Denken, Lernen, Entscheiden und so weiter. Die finden nicht nur im Kopf statt, sondern auch im Darm. Und das ist eben diese Darm-Gehirn-Achse. Und damit wir den Darm sozusagen in seiner besten Funktion halten, müssen wir jene Lebensmittel konsumieren, die unser Mikrobiom schützen und aufforsten etc. Deswegen auch Rezepte für ein gesundes Gehirn.
Dann schauen wir uns doch jetzt einmal an, welche Lebensmittel gut für das Gehirn sind, mit welchen Lebensmitteln wir die Gesundheit des Gehirns positiv beeinflussen können. Schauen wir uns zuerst einmal die Fette an. Das Gehirn besteht zu einem beachtlichen Teil aus Fett und braucht auch Fett, aber es gibt gute und es gibt schlechte Fette. Frau Dr. Manuela Macedonia, was sind denn schlechte Fette und warum sollten wir die meiden? Was tun die?
Ja, also wir haben leider in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass tierische Fette, also sprich Butter, Schmalz, schlecht für uns sind, weil sie die Gefäße verstopfen und so weiter. Jetzt stellt sich heraus, dass Menschen, die zu wenig Fett haben oder fettsenkende Medikamente zu sich nehmen, anfällig sind für Demenzerkrankungen. Denn das Gehirn besteht ja aus Fett, also größtenteils aus Fett. Jetzt wurde uns auch suggeriert, wir mögen doch Pflanzenöle nehmen. Rapsöl zum Beispiel sei so gut zum Frittieren etc. Tatsache ist, dass wenn wir warm gepresste Pflanzenöle nehmen, ja, und mitunter auch Margarine, die auch aus dieser Art von Fett besteht, dass wir dann Transfette konsumieren. Und Transfette verursachen Entzündungen im ganzen Körper und natürlich auch im Gehirn. Und man wird sich fragen, ja, wie manifestiert sich das? Wie ist so eine Entzündung? Ich esse ein ganzes Leben Margarine und ich habe noch nie was gespürt. Es sind stille Entzündungen. Man merkt sie nicht, aber sie verändern jegliches Körpergewebe. Und zwar natürlich nicht ins Positive. Also ein verändertes Gehirngewebe, das aus Abermilliarden von Zellen besteht, die miteinander mit elektrischen Impulsen und chemischen Signalen kommunizieren. Also wenn ich eine Veränderung habe, eine negative Veränderung aufgrund einer Entzündung, dann funktionieren diese Netzwerke nicht mehr so gut. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese amerikanische, nennen wir sie Diät, hernehmen, ja, also sehr viel Fastfood, Zucker etc. Und man schaut auf die Statistiken der Amerikaner, ja, bezüglich Demenz, dann leuchtet es ein, dass sie sehr anfällig für Demenzerkrankungen sind, weil sie so viele Transfette zu sich nehmen. Ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung sind Diabetiker mittlerweile. Das unterstützt natürlich auch Demenzerkrankungen. Ja, und eben diese guten Fette sind jene Fette, die die Entzündung hemmen, und die schlechten Fette sind die, die die Entzündung fördern. Und es ist aber immer Fett. Und ein Fett, das die Entzündung hemmt, ist Butter. Also man möge bitte nur noch Butter nehmen zum Kochen und Olivenöl oder kalt gepresste Pflanzenöle, wie zum Beispiel ein kalt gepresstes Rapsöl. Ist natürlich teurer. Aber wenn ich mit meinen Nahrungsmitteln mein Gehirn pflegen kann, dann spare ich mir doch die Medikamente und vor allem den geistigen Verfall. Ja, früher oder spät wirkt sich das aus. Es ist eine Hypothek, die wir auf uns nehmen, wenn wir uns schlecht ernähren.
Sie haben die tierischen Fette insgesamt auch angesprochen.
Ja.
Und es ist ja auch eine Ernährungsweise sehr populär geworden oder wird gerade bei jungen Leuten immer populärer, nämlich die vegane Ernährungsweise. Das heißt, der Verzicht auf sämtliche tierischen Produkte, Fleisch, Eier, Milch. Was sagen Sie denn zu dieser Ernährungsweise?
Also man muss zwei Dinge dazu sagen. Man kann vegan sein und normale Lebensmittel konsumieren. Ja, also ich mache zum Beispiel selbst Nudeln. Die Rezepte sind auch im Buch. Friere sie dann ein, ich trockne sie nicht, weil sonst zerbrechen sie. Also zum Beispiel Bandnudeln ist besser, man macht sie und friert sie frisch ein, man macht so Nestchen. Aber auch Nudeln mit Mehl und Wasser, ja, die wären vegan. Die esse ich dann mit einer Tomatensauce aus eigenen Tomaten, Zwiebel, Petersilie und Knoblauch und Olivenöl, ja, das ist auch noch vegan. Und da ist nichts einzuwenden dagegen. Das Problem sind diese Industrielebensmittel, die andere Lebensmittel ersetzen. Also wenn ich jetzt einen Kuchen backe und Eiersatz verwende und Butterersatz verwende und, dann muss ich auf Industrielebensmittel zugreifen. Also das sind diese highly processed foods, ja, also hochverarbeitete Industrielebensmittel. Und dasselbe gilt auch für ein Fleisch, das kein Fleisch ist. Ja. Also ich sehe manchmal das Faschierte im Supermarkt, das sogenannte Faschierte. Es muss ungefähr so aussehen wie Fleisch, ungefähr die Farbe haben, ungefähr den Geruch, wenn das zubereitet wird, ungefähr den Geschmack. All das passiert mit Additiven, mit Kunstaromen, mit Farbe, ja, und all diese Produkte wirken sich negativ auf unseren Darm aus. Natürlich dann auf unser Gehirn genauso. Was auch noch hinzukommt, ist, dass diese vegane Ernährung, nachdem sie sozusagen nachdem sie sozusagen im Labor gemacht wird, enthält kaum Nährstoffe. Also ich brauche nicht nur Vitamine, die ich als Nahrungsergänzungsmittel dazu nehmen muss, ja, wobei man zu den Nahrungsergänzungsmitteln sehr viel zu sagen gibt. Ich brauche aber auch Eiweiß. Nur von Erbsen und von Sojaprodukten ist das Eiweiß ja verwertbar, aber nicht so gut verwertbar für unseren Körper wie das tierische Eiweiß. Vitamin B12 ist die Grundlage des Lebens eigentlich. Ja, also wir brauchen es für Zellmembran und im Gehirn brauchen wir das für den Aufbau der ganzen Verbindungen, für die Synapsen etc. Also Vitamin B2 und Folsäure, ja, man kann es industriell erzeugen, aber der Körper nimmt es nicht so gut auf wie jene, die im Fleisch, in den Eiern steckt, im Knochenmark. Knochenmark ist wahnsinnig wertvoll. Ja, und der Körper nimmt auch gewisse Vitamine oder Eiweiß oder Enzyme und so weiter, wenn sie in der Kombination sind mit anderen. Und in den Lebensmitteln ist es alles beisammen. Ja, also esse ich ein Stück Fleisch, bedingt die Zusammensetzung des Fleisches, dass ich alles aufnehme, was wertvoll ist. Ansonsten kann ich da eine Pille einwerfen und dort die nächste, die angeblich zusammenpassen. Aber es kann sein, dass mein Körper das ausscheidet, ohne dass aufgenommen wird, weil ein Enzym fehlt. Und ich kann das nicht wirklich überprüfen, ob diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel den Körper wirklich erreichen.
Die Hauptenergiequelle unseres Gehirns ist Glucose. Sie wird aus Kohlenhydraten gewonnen. Auch bei den Kohlenhydraten gibt es gesunde und solche, die nicht von Vorteil sind oder sogar negative Effekte haben. Welche Lebensmittel beinhalten die gesunden Kohlenhydrate?
Also wir brauchen hochwertiges Getreide. Hochwertiges Getreide ist idealerweise ein gemischtes Getreide, das man selbst dann auch mahlt, ja. Und man sollte auch selbst, ich empfehle, das eigene Brot selbst zu backen. Also ich habe auch im Buch ein Rezept.
Sind da mehrere Rezepte?
Eigentlich mehrere Brotrezepte, ja. Also ideal essen wir ein Schwarzbrot, wo die ganze Kleie drinnen ist, mit mehreren Sorten Getreide, weil wir von dem einen Getreide Zink haben und vom anderen mehr vom anderen. Also ist eine bunte Mischung und ich gebe dann auch rein Nüsse, Walnüsse idealerweise. Und diese Kohlenhydrate baut man langsamer ab als zum Beispiel ein Toastbrot von der Industrie. Ich habe heute früh zwei Scheibchen, also wirklich auch dünne Scheibchen von meinem Brot gegessen. Und ich bin jetzt versorgt, sicher bis nach der Mittagszeit. Also ich kriege gar keinen Hunger, weil einfach so mein Magen so dahin arbeitet mit ein bisschen Käse. Und es macht sich gut und verwandelt sich nicht sofort auch in Reserve. Ne? Esse ich jetzt ein Toastbrot, sind all diese wertvollen Bestandteile verloren. Ist auch nicht gut für den Darm, ja, dieses Weißbrot zu essen. Also für die Darmbeweglichkeit. Und diese raffinierten Mehle, die werden sofort in Energie verwandelt. Auch zum Beispiel Kinder, die sehr unruhig sind in der Schule. Es gibt Studien, die sagen, es hat damit zu tun, dass sie einfach zu viel Zucker haben in der Früh. Also sie essen was Süßes, sie trinken was Süßes, also essen so hochindustrielle Lebensmittel, also wie eben zum Beispiel Toastbrot. Genau, mit diesen Industriefetten, ja, also diese Schokoaufstriche, ich will keine Namen nennen, die total ungesund sind, kann man selbst machen mit Haselnüssen, die man selbst mit einem guten kaltgepressten Fett vermahlt. Also kann man auch Aufstriche machen, aber nicht diese industriellen. Und das fährt sofort rein. Und das, was die Kinder nicht benutzen, verwandelt sich auch dann aber gleich in Reserve. Das heißt also, die Kinder werden molliger, als man wünscht, weil sie sich auch wenig bewegen natürlich, aber die Lebensmittel, die guten Kohlenhydrate sind eben jene, die nicht industriell sind. Also ideal wäre es, dass man sogar einen eigenen Sauerteig züchtet und auch also wenig Kohlenhydrate isst. Ja, weil das ist nämlich, wenn man jetzt nicht am Feld Kartoffeln erntet oder jeden Tag 10 Kilometer geht, ist schwer, all diese Kohlenhydrate abzubauen, die man sonst so isst. Aber sie sind natürlich auch fürs Gehirn wichtig. Ja? Wenn man in die Gänge kommen will in der Früh, braucht man sie auch. Ich mache auch zum Beispiel ein Müsli, ein eigenes, ist das Rezept im Buch. Ist eben auch ein Mehrkorngetreide. Ich lasse das aufquellen am Abend, damit es nicht zu trocken ist für den Magen-Darm-Trakt. Und in der Früh vermische ich das mit einem eigenen Joghurt, das ich selbst mache aus Rohmilch. Also idealerweise mit einer Sauermilch aus der Rohmilch, damit ich auch diese ganzen Milchsäurebakterien habe, die dann meine Darm-Gehirn-Achse pflegen.
Genau, auf die Rohmilch singen Sie auch ein Loblied, weil die ja sehr viele wertvolle Stoffe für uns liefert. Man liest aber immer wieder, dass das gefährlich sei.
Ja, genau. Also das ist ja der Kreuzzug der Industrie gegen die guten Lebensmittel. Ja. Rohmilch ist ein sehr, sehr wertvolles Lebensmittel. Also wir könnten eigentlich nur mit Milch überleben, genauso wie die Babys, weil so viel drinnen ist. Die Rohmilch enthält all jene Milchsäurebakterien, die für unsere Darm-Gehirn-Achse so wertvoll sind. Ohne Milchsäurebakterien produzieren die Gehirnzellen im Darm kein Serotonin, weil die arbeiten nur, wenn sie ein Signal von den Milchsäurebakterien bekommen. Und jetzt kann ich natürlich eine Kapsel einwerfen, wo es heißt, ja, drinnen sind ein paar Millionen Milchsäurebakterien, die so und so heißen. Das bedeutet aber nicht, dass wenn sie unten ankommen, dass sie auch bleiben. Denn sie bleiben nur, wenn sie ihre Freunde der Symbiose vorfinden. Ja, also das Mikrobiom ist eine unendlich faszinierende, ein Lebewesen, ja, ein Riesenlebewesen hat im erwachsenen Menschen ein Gewicht von ca. 1,5 Kilo. Ist gar nicht so wenig, ja, wenn man bedenkt, dass das Bakterien, Viren und Pilze sind. Ja, wie viele aber Milliarden müssen sein, damit man 1,5 Kilo zusammenbringt. Und die leben alle in Symbiosen. Ja, das heißt also, dieses eine Bakterium lebt nur, wenn sein Freund ihm dieses eine Enzym ausschüttet. Und wenn Bakterium 1 lebt, dann leben auch 4, 5. Und dafür sterben Bakterium XY. Die schlechten Bakterien zum Beispiel werden in Schach gehalten von den guten. Zum Beispiel ist ganz interessant bei der Rohmilch Folgendes zu beobachten. Also man möge eine Flasche Rohmilch offen in der Küche 3-4 Tage stehen lassen. Und wenn ich das erzähle, glauben die meisten, es muss ein Gestank entwickeln, dass ich nicht mehr in die Küche gehe. Dem ist nicht so. Und dann irgendwann mal stockt das Ganze. Ja, das ist dann das, was man Sauermilch nennt. Und diese Sauermilch kann man so trinken, ich nehme sie auch zu mir, weil sie die beste Darmkur ist, weil da vermehren sich in diesem richtigen Zusammenhang nur die guten Bakterien und die schlechten werden durch die Essigsäure, die die guten produzieren, die werden vernichtet oder die werden so niedrig gehalten, dass sie uns gar nicht mehr schaden können. Diese Sauermilch, wenn die steht, ja, 3-4 Tage, trennt sich dann die Molke von den festen Bestandteilen. Und dann schütte die aus in ein Passiertuch, in ein Käsetuch und hänge sie auf. Und dann mache ich so Käsebällchen, die ich in Gewürz und Kräutern rolle. Und dann lege ich sie ein mit einem guten, kaltgepressten Rapsöl. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Die kann man Monate aufheben. Es ist wirklich faszinierend, deswegen rege ich auch an, im Kochbuch diese Versuche zu starten, an sich wirklich eine Rohmilch zu holen und damit zu arbeiten, um den Darm zu pflegen, um keine Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, ja, die womöglich gar nichts tun, weil sie einfach nur durchrutschen.
Frau Dr. Manuele Macedonia, wer das auch mal mit Ihnen gemeinsam machen möchte, Sie bieten ja auch Workshops an, Koch dich klug Workshops, und ich glaube, da machen Sie auch einen Käse, oder?
Richtig, ja, also es gibt einen Workshop, ich halte zuerst einen Vortrag darüber und dann kann man mit mir auch zum Beispiel Käse machen, ja, gemeinsam, dass man einmal diese Hürde überwunden hat, dass man weiß, wie einfach das ist.
Nähere Informationen findet man auf Ihrer Homepage, wir werden das alles verlinken. Auf Danke. radioklassik.at. Eine ganz kurze Frage noch, weil wir jetzt so viel über Milch gesprochen haben. Es gibt ja auch Menschen, die Laktoseunverträglichkeit haben. Ist für die dann Rohmilch auch etwas oder müssen die dann darauf verzichten?
Also ich höre immer wieder von Laktoseunverträglichkeit, ja, das gibt das Thema, aber viele Menschen vertragen die Milch nicht, weil sie mittlerweile ein Leaky Gut haben, also einen durchlässigen Darm, welcher verursacht wird von Industrienahrungsmitteln, die diese Darmbarriere abbauen, aber allerdings auch von Stress. Ja, also der Psychostress, der wirkt sich auf den Darm nicht gut aus. Und diese Laktoseunverträglichkeit kann auch dadurch kommen, dass wir Industriemilch konsumieren. Ich empfehle allerdings, ja, um keine Experimente bei sich selbst zu machen, wenn man so eine Unverträglichkeit hat, man weiß nicht genau, warum das entstanden ist meistens, ich empfehle, dass man ein eigenes Sauerkraut macht. Ist ganz einfach, das mache ich auch. Ein gutes Biokraut kaufen, hobeln, zusammenstampfen mit Salz. Ich gebe auch dazu noch Apfelessig und ein paar Rosinen. Sie liefern Zucker für die Milchsäurebakterien, die essen auch gerne Zucker. Und so vermehren sie sich und konservieren das Kraut. Und esse ich das eigene Sauerkraut, dann esse ich diese Milchbakterien mit, die ich nicht mehr in der Milch habe. Und ein gekauftes Sauerkraut ist pasteurisiert worden, bei 72 Grad erwärmt, da ist es nur mehr sauer und die Milchsäurebakterien sind weg.
Also Menschen mit Laktoseintoleranz, Laktoseunverträglichkeit können Sauerkraut, selbstgemachtes aber genau. Essen.
Auch andere Gemüsesorten kann man fermentieren. Ja, es gibt jetzt ganz viele Bücher über Fermentieren. Man kann auch Karotten fermentieren, all das, was einer schmeckt.
Also selbst einlegen, genau. Wäre ein Tipp. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, auf was man achten soll bei der Ernährung, was gute Lebensmittel sind, was schlechte Lebensmittel sind. Essen ist aber auch Genuss und das betonen Sie in Ihrem Buch Koch dich klug auch. Und dieser Genuss, der hat auch etwas mit dem Gehirn zu tun. Wie ist das?
Also der liebe Gott hat uns einen Botenstoff mitgegeben, der unser Belohnungssystem steuert. Also das ist Glücksbotenstoff Dopamin. Dopamin ist der Botenstoff, der eigentlich die Evolution vorangetrieben hat. Denn wir schütten es aus vor dem Essen, wenn wir uns auf ein Essen freuen. Also wenn wir Hunger haben und wir haben die Vorstellung, dass jetzt was daherkommt, haben wir schon eine Ausschüttung von Dopamin. Wir freuen uns aufs Essen. Und während wir essen, freuen wir uns. Und wieder Dopaminausschüttung. Und wenn wir einen starken Tag gehabt haben, ja, und wir sind ein bisschen frustriert, überlegen wir am Weg nach Hause, was habe ich im Kühlschrank, was kann ich denn jetzt essen zur Belohnung, ne? Dopamin wird aber auch ausgeschüttet, wenn wir Menschen sehen, die für uns als potenzielle Paarungspartner in Frage kämen, ja. Das heißt also, wenn wir eine potenzielle Paarung in Aussicht haben, da freuen wir uns, ja, das ist diese Vorfreude und auch währenddessen und danach. Ja, das heißt also, was man als Evolution bezeichnet, ja, ich sage auch immer, der liebe Gott hat uns so gemacht. Das heißt also, dieses Belohnungssystem ist dazu da, dass wir uns ernähren und vermehren. Uns zu sagen, dass all das, was wir mögen, schlecht ist, verursacht Neurosen, denn diese Belohnung, die ist nicht mehr da, ja. Also wenn ich weiß, ich darf das nicht essen und jenes nicht essen, dann irgendwann mal denke ich nur mehr daran. Und dann, wenn ich hinkomme, dann denke ich, okay, es ist eh schon egal, dann her damit. Das heißt, wir müssen unser Belohnungssystem tatsächlich pflegen. Ja, wenn ich auf süße Sachen stehe und sehr viele Menschen tun das, ja, das ist auch zum Beispiel in die österreichische Küche, hat viele Speisen, die süß sind. Ja, diese Süßspeisen wie ein Kaiserschmarrn oder Milchrahmstrudel wurden früher als Hauptmahlzeit gegessen. Das heißt, die Kinder wachsen auch schon damit auf, dass sie gerne Süßes essen. Und all das zu verbieten und zu sagen, ja, nie ein Zucker und nie das und nie jenes, macht uns neurotisch, denn wir sind einfach so gebaut, dass wir da und dort eine kleine Belohnung brauchen. Und meine Empfehlung ist die, dass man hochwertiges, süßes backt selbst, vielleicht mit ein bisschen ein Trick. Ja, also ich habe zum Beispiel bei mir, wende ich den Trick an, ich liebe Topfen und ich mache mir meinen Topfenkuchen. Der hat auf ein Kilo Topfen 150 Gramm Zucker, 6 Eier. Das ist wirklich nicht viel Zucker, aber es ist süßlich. Und am Nachmittag, wenn ich dann diesen Anfall habe, vielleicht manchmal unter dem Schreiben, ja, also da brauche ich wirklich eine Belohnung, ja, oder ich bin frustriert, weil ich den gleichen Satz 10-mal umgedreht habe und dann klingt er immer noch nicht gut. Dann schneide ich mir ein Stück Kuchen runter und das esse ich ohne schlechtes Gewissen, weil das ist fast nur Eiweiß und das bisschen Zucker, also mit dem kann ich leben. Oder wenn ich am Abend einen Anfall habe auf Süßigkeiten, ich kaufe mir schon lange keine Industrieschokolade mehr. Ich kaufe mir zwar die von österreichischen guten Chocolatier, ich nenne keine Namen, hin und wieder kaufe ich mir so eine tolle Schokolade. Aber ich habe noch einen Trick, ich esse einen Löffel Honig vom österreichischen Imker und vielleicht ein paar gute Mandeln dazu. Ja, dann habe ich das auch gestillt und ich habe Hochwertiges zu mir genommen. Es geht nicht darum, dass man Verzicht übt, sondern dass man gezielt jene Industrielebensmittel nicht mehr isst, weil sie für den Körper, aber auch eben für das Gehirn so schlecht sind und Alternativen sucht. Deswegen habe ich auch im Buch einen Abschnitt über Dessert. Warum nicht? Ja, eine gute Panna Cotta. Panna Cotta lieben die meisten. Und meine, die ist auch ohne diese Quickfix, nur mit Agar-Agar, wenig Zucker, mit einem Beerenspiegel. Da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben. Weil wenn man die Kombi hat, sehr viel Fett und ganz wenig Zucker, legt sich weit weniger an als ein Haufen Mehl, Industriemehl, schlechte Fette und viel Zucker. Und das sind nämlich diese Industriekuchen, ja, oder Industrie auch ja, Topfengulatschen oder sowas. Ja, da ist viel zu viel Zucker drinnen, schlechtes Fett und Industriemehl. Und das legt sich an. Aber eine Panna Cotta, da braucht man keine große Portion, weil das nämlich so reichhaltig ist. Und dann schütten wir im Gehirn ein paar Substanzen aus, die dieses Sättigungsgefühl aufkommen lassen. Also wenn man so hochwertiges Fett isst, braucht man nicht mehr so viel Zucker. Also wir müssen uns ein bisschen austricksen, damit wir auf unsere Belohnung kommen und auch kein Verzicht üben.
Also mein Gehirn stellt sich gerade diese köstliche Panna Cotta vor und diesen Topfenkuchen.
Ja.
Also bei mir funktioniert das schon, als wäre jetzt schon sehr viel Dopamin, glaube ich, ausgeschüttet.
Ja, die Vorfreude. Aber diese Dessert, die ich empfehle, die sind auch so einfach zu machen. Also es dauert wirklich 5 Minuten, Panna Cotta zu machen, eine hochwertige. Und es dauert auch eine Viertelstunde, diesen Topfenkuchen zu machen.
Ja, also viele Rezepte für wirklich sehr köstliche Speisen finden Sie in Ist dich klug? Genussvolle Rezepte für ein gesundes Gehirn, erschienen bei Edition A. Manuela Macedonia, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns und für dieses sehr inspirierende, köstliche Gespräch.
Sehr gerne und danke für die Einladung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Informationen zu Manuela Macedonia und ihrem Buch finden Sie auf radioklassik.at im Artikel Klug genießen. Alles Gute für Sie wünscht Ihnen Monika Fischer.